L'Allemagne met la barre à droite. Une heure après la fermeture des bureaux de vote pour les législatives, les sondages sortis des urnes donnent une large victoire aux conservateurs de Friedrich Merz devant le parti d'extrême droite de l'AfD qui réalise le meilleur score de son histoire.
En Allemagne à présent, le conservateur Friedrich Merz bien parti pour être le nouveau chancelier. Son parti, la CDU, est arrivé en tête des élections législatives avec près de 30% des voix.
Leur candidat, l'ancien homme d'affaires Friedrich Merz, 69 ans, visiblement ému, devrait probablement devenir le nouveau chancelier.
Deutschland nach der vorgezogenen Bundestagswahl. Friedrich Merz, ein 69 Jahre alter Katholik aus dem Westen der Republik, macht sich auf den Weg, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden und damit der neue Ansprechpartner für Frankreich. In Folge 75 von Frankophil fragen wir nach den französischen Erwartungen an Deutschland nach der Wahl und blicken auf die Voraussetzungen für ein europäisches Führungsduo Macron-Merz. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Während Friedrich Merz noch den Wahlsieg bei der Bundestagswahl genoss, war Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schon auf dem Weg nach Washington. Ein Treffen mit Donald Trump stand zu Wochenbeginn auf dem Programm und Macron ist aktuell einer der wichtigsten europäischen Ansprechpartner für den neuen US-Präsidenten. Zumindest solange die deutsche Politik noch mit sich selbst beschäftigt ist. Wie unbequem die kommenden Jahre für die Europäer werden könnten, machte Donald Trump auch in Anwesenheit des französischen Präsidenten deutlich. Europa leiht der Ukraine das Geld, sie bekommen es zurück, ärgerte sich Trump über das angeblich unfaire Verhalten der Europäer. Macron fiel Trump ins Wort und setzte an zum Live-Faktencheck.
Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear.
Auch Europa finanziert die Ukraine, nicht nur mit Krediten, korrigierte Macron den US-Präsidenten. Doch ansonsten gab es vor allem viel Schmeicheleien für den neuen Hausherrn im Weißen Haus. Ob sich die Reise für Macron gelohnt hat? Unklar. Klar ist hingegen, dass sich die Europäer nun stärker um ihre eigene Sicherheit kümmern müssen und dem Kontinent eine unruhige Zeit bevorsteht. Es wird um eine massive Aufrüstung gehen, von der noch völlig offen ist, woher das Geld dafür kommen soll. Vielleicht war auch deshalb das Interesse Frankreichs am Ausgang dieser Bundestagswahl besonders groß. Der Historiker und Politologe Joseph de Weck arbeitet in Paris, ist Europachef eines Beratungsunternehmens für geopolitische und makroökonomische Risiken und er hat mit Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident, eine Macron-Biografie vorgelegt.
Also das Interesse war in Frankreich ziemlich groß, auch vor dem Hintergrund, dass alles, was jetzt in Deutschland passiert oder bei einer großen Wahl, dann auch immer übertragen wird in die französische Politik, ob Entwicklungen in Deutschland sozusagen vorhersagen, was auch in Frankreich passieren könnte.
Joseph de Weck ist regelmäßiger Gast bei uns im Podcast und analysiert heute mit uns die Folgen der Bundestagswahl. Und die erste Frage an Joseph ist die nach dem Durchschnittsfranzosen. Hat der sich für den Lärm interessiert, den diese Bundestagswahl auch in Frankreich gemacht hat?
Ich glaube, ganz im Allgemeinen ist es so, dass die Franzosen sich nicht wahnsinnig für Außenpolitik und selbst Europapolitik zu einem gewissen Grad interessieren. Wenn man so Umfragen anguckt, wie oft haben sie in den letzten Wochen europapolitische oder außenpolitische Themen in ihrer Familie besprochen, dann fällt auf, dass in Frankreich das eher seltener der Fall ist als in anderen europäischen Ländern, namentlich Deutschland. Es ist so, dass halt einfach die politische Berichterstattung im Fernsehen, bei den Abendnachrichten oft sehr auf Frankreich fokalisiert ist. Also es entspricht manchmal ein bisschen entgegen dem Klischee, dass die Franzosen immer den großen Auftritt auf der Weltbühne suchen. Für die Bevölkerung ist das manchmal gar nicht so relevant. Aber trotzdem, ich glaube eben, es gibt eine Verunsicherung, es gibt die Ukraine, es gibt diese generelle Verunsicherung, die wir quer durch alle westlichen Gesellschaften spüren. Was passiert jetzt? Plötzlich werden internationale Normen, internationale Regeln gebrochen. Es gibt die Frage von Grönland, dann diese Vorschläge zu Gaza. Also man spürt das, glaube ich, auch über das politische Paris hinweg, dass man in eine neue Phase eintritt, in der neue Regeln gelten und eine grundsätzliche Beunruhigung da ist. Und insofern, ja, war diese deutsche Wahl ein gewisser Stimmungstest auch. Und ich glaube, er wurde aus dieser Perspektive in Frankreich wahrgenommen.
Dann schauen wir doch mal ganz konkret auf das Ergebnis, auf den Ausgang dieser Wahl. Da sortieren sich natürlich im Moment in diesen Tagen nach der Wahl die beiden mutmaßlichen Koalitionspartner Union und SPD und definieren schon mal die Verhandlungsstrategien. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz heißen wird und die Regierungsgeschäfte dann irgendwann nach Ostern vielleicht übernimmt. Hat die politische Klasse in Paris schon eine Vorstellung von diesem Friedrich Merz aus Arnsberg?
Noch nicht wirklich. Und man muss sagen, dass die Franzosen etwas überrascht sind von Merz. Und zwar im positiven Sinne. Merz ist jetzt nicht eine Figur wie in Deutschland, die seit Jahrzehnten schon bekannt ist. In Frankreich kennt man Angela Merkel, die sehr bekannt ist, weil sie einfach so lange im Amt war und so viele verschiedene französische Präsidenten auf der europäischen Bühne begleitet hat. Man kennt natürlich Scholz und jetzt kommt dieser Neue. Und französische mediale Spektrum befasst sich jetzt erstmals mit dieser neuen Person und versucht, diese irgendwie ein bisschen zu greifen. Und die große Überraschung für die Franzosen ist, dass er, wenn es um die großen internationalen Fragen geht, also um die Ukraine, um Außenpolitik und darum, wie sich Europa verhalten soll in dieser neuen Trumpschen Weltordnung, in der ja das Recht des Stärkeren wieder gilt. Er versucht, die Welt in Einflusssphären aufzubauen und Europa nicht mehr wirklich ein Aktor ist, sondern mehr ein Schlachtfeld, auf dem sich die großen Imperien streiten, dass er sehr französisch denkt, sehr gaullistisch denkt. Man könnte fast sagen, Merz wird gesehen so als eine Art Charles Merz, ein gaullistischer Kanzler, so wie es ihn noch nicht gab. Und maßgeblich für diese Einschätzung sind Friedrichs Merz Worte am Sonntagabend in der Berliner Runde, in der Sendung eben, in dem die Parteichefs zusammenkommen. Und dort hat ja Merz gesagt, seine absolute Priorität jetzt als Kanzler wäre es, Schritt für Schritt Europa unabhängig zu machen von den Amerikanern in Sachen Verteidigungspolitik und Verteidigungsfähigkeit, dass es eventuell sogar nötig wäre, sehr schnell die europäische Verteidigung unabhängig von der NATO zu organisieren. Das sind eigentlich Statements, die man von einem französischen Präsidenten Emmanuel Macron kennt und noch nie von einem deutschen Kanzler gehört hat.
Wir hören uns das gleich nochmal im Original an, diesen Ausschnitt aus der Berliner Runde, und schreiten dann nochmal die Themen, diese deutsch-französischen Themen, europäische Souveränität etc. ab. Aber ich würde ganz gerne nochmal jetzt zu Beginn ja bei den grundsätzlichen Charakteren bleiben, bei den Zuschreibungen. Merz und Macron haben sich ja schon mehrfach getroffen in Paris. Merz war eingeladen im Élysée-Palast. Gibt es denn in Frankreich unter ja, den Macron-Journalisten eine erste Einschätzung zur persönlichen Chemie zwischen beiden? Könnte die stimmen? Könnte die vielleicht sogar besser sein als die zwischen Scholz und Macron? Da hat es ja nicht gepasst.
Ich glaube schon. Es hat ja zwischen Merkel und Macron anfangs auch nicht wirklich geklappt zwischen den beiden. Es gab irgendwie eine persönliche Affinität zwischen den beiden. Merkel bewunderte irgendwie diesen Hoffnungswahlkampf, den Macron 2017 auch im Kontext von Trumps erster Wahl und dem Brexit geführt hat, diesen proeuropäischen Kampf. Merkel wollte auch ein bisschen zugehen auf Macron. Es gab damals diesen Gipfel von Meseberg, aber sie wurde ausgebremst eigentlich von ihren Koalitionspartnern und konnte gar nie auf das Angebot Macrons, jetzt einen großen europäischen Wurf zu machen, wirklich eingehen. Erst mit der Pandemie funktionierte das. Mit Scholz hat es nie funktioniert, aber auf der persönlichen Ebene und weil einfach Scholz auch sich nicht so verstand, dass er eine große europäische Führungsaufgabe übernehmen würde, dass es jetzt große Würfe geben müsse in der Europapolitik. Seine Agenda war, man sollte die EU-Erweiterung weiterführen, aber hatte keine Vision davon, dass man ein souveränes Europa schaffen müsste, das jetzt wirklich unabhängig von den USA ist, wie es jetzt Merz formuliert. Und auf der persönlichen Ebene funktionierte es gar nicht. Wobei ein enger Scholz-Berater mir mal sagte, ja, die Franzosen beklagen sich, dass Macron und Scholz kein gutes Verhältnis zueinander haben. Aber er sagte, Scholz hat gar kein Verhältnis zu irgendjemandem, auch nicht in Deutschland, das wirklich herzlich ist. Also vielleicht lag das auch nicht nur an diesen zwei Persönlichkeiten. Nun zu Merz und Macron. Sie haben sich getroffen, schon mehrmals. Merz ist auch auf Einladung von Macron schon nach Paris gekommen. Ich hatte Merz damals nach diesem Treffen auch getroffen. Merz sagte damals, dass sie sich sehr gut verstanden haben. Und ich glaube auch, dass das stimmt. Ich glaube, Merz und Macron sind ähnlich, insofern als sie denken, dass Politik eine Aufgabe von großen historischen Entscheidungen ist, dass sie beide vielleicht auch einen gewissen narzisstischen Zug haben, dass sie sich sehen wollen in die Geschichtsbücher eingehend, dass Merz sich in der Tradition eines Konrad Adenauers und Helmut Kohls sieht, der große Europäer, und das unterstreicht er ja immer wieder. Also ich glaube, er will einen großen Wurf zusammen mit Frankreich, auch mit Polen. Merz unterstreicht das immer. Er will diese Schwarz-Weiß-Bilder, die dann irgendwelche Geschichtsbücher eingehen, und sehr ähnlich denkt ja Macron. Macron denkt auch immer sozusagen in historischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Er denkt an, was muss man jetzt machen, damit man übermorgen für die Herausforderung da ist. Und ich glaube, dort könnten sich die beiden treffen. Plus, sie sind zwei Männer. Macron ist am Schluss seiner Karriere, hat enorm viel Erfahrung, wie wir jetzt auch sehen, zum Beispiel bei dem Besuch von Macron und Trump. Es gibt nicht viele europäische Politiker, die so mit Trump reden können und auch dass dieses diplomatische Schick so beherrschen.
Ihn auch korrigieren können,
ja. Live-Fact-Checking. Ja, ihn korrigieren können und so. Das ist halt so ein Level, Macron erreicht langsam so ein Level, wie es Merkel halt dann irgendwann mal auch erreichte. So eine gewisse Selbstverständlichkeit, eine gewisse auch unarrogante Selbstsicherheit, die nicht gespielt ist, die er kann. Dafür hat er nicht so viel politische Legitimität. Merz bringt das andere jetzt sozusagen mit. Er bringt einen neuen Schwung, so wie Macron 2017 einen neuen Schwung nach Europa gebracht hat.
Jetzt hast du schon so ein paar Charaktereigenschaften in die Debatte geworfen, so ein bisschen das Charakterbild von diesen beiden politischen Führern gezeichnet. Ich will da vielleicht noch eine zusätzliche Charaktereigenschaft mit in das Gespräch hier bringen. Macron hat es ja bislang mit zwei Kanzlern zu tun gehabt, also Merkel und Scholz, die, so zumindest der Eindruck von außen, eben sehr, sehr auf Sicherheit gesetzt haben in der Politik. Merz ist da, zumindest jetzt Stand vor Amtsantritt, wenn er denn Bundeskanzler wird, deutlich risikofreudiger, auch rhetorisch viel stärker als seine Vorgänger, muss man sagen, was da auch durchaus Macron gefallen dürfte.
Absolut.
Merz geht auch mal, ja, wie man mittlerweile so schön sagt, all in, verrennt sich dann bisweilen dabei auch. Aber womöglich auch eine Eigenschaft, die zu Macron passt. Denn Macron ist ja auch ein Spieler in der Politik, wenn man so will. Denken wir an diesen Husarenritt, ne, im vergangenen Sommer mit der Parlamentsauflösung. Da hat es dann nicht so richtig gepasst. Merz hat dann auch all in gegangen mit seiner Migrationspolitik im Wahlkampf. Treffen sich da in Zukunft, wenn Merz denn tatsächlich zum Kanzler gewählt wird, Joseph, zwei Brüder im Geiste mit dieser Risikobereitschaft, wie man das politische Geschäft versteht?
Ja, Merz wurde mal gefragt, wie er sich bezeichnen würde, und da hat er gesagt, mutig. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich für einen deutschen Politiker. In Deutschland wird ja normalerweise Wahlkampf geführt mit so Sachen, sie kennen mich oder so, keine Experimente. Ich glaube, Merz ist 69 Jahre alt, er weiß, er hat maximal zwei Mandate, länger wird er nicht im Amt sein. Er muss halt darum nicht politisches Kapital aufbauen, damit er 16 Jahre durchhält, sondern er wird früher auch die Chance nutzen, um sein politisches Kapital aufzubrauchen. Er ist ein Handelnder, der jetzt lange, ein ganzes Leben lang fast darauf gewartet hat, endlich in der Verantwortung zu stehen und seine Pläne umzusetzen. Und jetzt gerade auch dieses proeuropäische Engagement im Bereich der Verteidigung und in der Außenpolitik ist wirklich ein Thema, das Merz schon seit 20 Jahren umtreibt. Er ist ja sozusagen der geistige Sohn von Schäuble, der auch immer sozusagen für eine europäische Verteidigungsintegration plädiert hat. Also ja, ich glaube, er geht mehr ins Risiko. Dort ist da Macron sehr ähnlich. Er ist rhetorisch sehr wahrscheinlich der stärkste Bundeskanzler seit Gerhard Schröder vielleicht. Die deutschen Bundeskanzler sind ja allgemein nicht so berühmt dafür, jetzt unbedingt immer so rhetorisch so zu sein, sondern eher in ihrer flachen Rhetorik simulieren sie eher Nähe zur Stimmbevölkerung. In diesem Entscheiden ist der Macron ähnlich und dann auch in den Problemen, die damit einherkommen. Macron verrennt sich ja auch immer wieder. Macron macht auch immer wieder Statements, die für Aufruhr sorgen in der Innenpolitik oder auf der außenpolitischen Bühne. Aber ja, sie sind sozusagen Handelnde und im Moment brauchen wir ja in Europa in erster Linie das Handelnde. Sozusagen ein Management Europas, wie es bislang, also Europa verwalten reicht einfach nicht mehr. In diesem Sinn ist ins Risiko gehen fast alternativlos und darum richtig.
Jetzt hast du gesagt, Merz hat jetzt viele, viele Jahre, 20 Jahre oder wie lang darauf gewartet, diese Chance zu bekommen auf das Kanzleramt, die ihm ja in den 2000er Jahren von Angela Merkel genommen wurde. Aber klar, mit 69 Jahren steht eben Friedrich Merz nicht für eine Verjüngung der deutschen Politik, wie damals Emmanuel Macron 2017. Er für einen, ja, man kann schon sagen, für einen Sprung zurück in diese alte Bonner Republik, das empfinden jetzt viele Beobachter, sagen wir mal, gesellschaftspolitisch rückschrittlich. Aber außen- und europapolitisch war das ja noch eine Zeit, wo es halbwegs lief in der Europäischen Union mit Deutschland und Frankreich. In dieser Zeit, du hast gerade schon das Thema Europa genannt, war Friedrich Merz Abgeordneter im Europaparlament. 1989, glaube ich, hat er da angefangen. In Brüssel und Straßburg kann man sagen, wurde er also parlamentarisch sozialisiert, dann auch im Bonner Bundestag, da war er ja auch noch ein paar Jahre. Du hast gerade schon gesagt, er war ein Vertrauter von Wolfgang Schäuble, sieht sich so, ja, zumindest in der Außenpolitik, in der Europapolitik auch in dessen Erbe. Welches Bild, was würdest du sagen, hat aus deiner Sicht Friedrich Merz von diesem Europa, von der Europäischen Union, was muss die leisten?
Also ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen. Die erste ist, die Wirtschaft und Europa wieder sozusagen wettbewerbsfähiger zu machen. Und da sprechen wir insbesondere von Deutschland. Und dort ist seine Erfahrung als Europaparlamentarier anfangs der 90er Jahre ziemlich wichtig als Orientierungspunkt, weil er war damals im Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments und hat sich darum gekümmert, den europäischen Binnenmarkt, also diesen Single Market Act, der in den 80er Jahren angedacht wurde, umzusetzen. Es ging darum, Europa einen Wachstums- und Produktivitätsschub zu geben, indem man vor allem im Bereich der Dienstleistungen einen europäischen Binnenmarkt schuf. Eine ähnliche Herausforderung, vor der stehen wir heute auch. Wir haben den Bericht von Mario Draghi, dem ehemaligen EZB-Präsidenten, von Enrico Letta, dem ehemaligen italienischen Premierminister, und die sagen alle sozusagen, und insbesondere Deutschland braucht, um wieder Wachstum zu kreieren, eine Vertiefung der Wirtschaftsintegration. Es braucht zwei Sachen, wenn man so will. Man muss den Binnenmarkt vertiefen im Dienstleistungsbereich, im Tech-Bereich, damit man einen europäischen Markt schafft, also mehr Skaleneffekte bei den Unternehmen kreiert, damit die wettbewerbsfähiger werden. Und oh, das ist sozusagen die Liberalisierungsschiene, und dann die andere Schiene ist sozusagen die eher protektionistische Schiene, die sagt, ja, gleichzeitig müssen wir diesen Binnenmarkt auch besser schützen vor der Konkurrenz aus dem chinesischen Staatskapitalismus oder zum Beispiel Trumps aggressiver Handelspolitik, und wir müssen in diese Schlüsselindustrien auch mehr investieren. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Hier ist Merz gefragt, das wird nicht ganz einfach für ihn. Er ist natürlich super on board, wenn es darum geht, eben diese Liberalisierungsschritte zu machen, auf jeden Fall zu einem gewissen Grad. Bei der Industriepolitik und bei dem Produktionismus ist er skeptischer, aber auch dort hat er sich in den letzten Jahren gewandelt, weil die Welt sich einfach gewandelt hat, es nicht mehr die ist von den 90er Jahren. Also ich glaube, hier wird er einen großen Augenmerk setzen. Das andere, und das ist jetzt, wo wirklich die Urgence ist, unmittelbar und schnell zu handeln, ist die Frage der europäischen Verteidigung. Will man, dass Europa irgendwann fähig ist? Man rechnet so, wenn man das wirklich will, mit einem Zeithorizont von etwa 8 Jahren, dass Europa selber verteidigungsfähig ist, dann muss man wahnsinnig viel investieren, aber es ist nicht nur eine Geldfrage, man muss sich auch politisch organisieren, man muss die Verbünde koordinieren, man muss gucken, wer ist für was verantwortlich, man muss sich auf sich aufeinander verlassen können, man muss extrem viele Vertrauen schaffen durch neue politische Institutionen im Bereich der Verteidigung. Das ist etwas eben, das Merz schon immer gefordert hat und Schäuble schon immer gefordert hat. Und es ist ja auch interessant, dass Schäuble in einem seiner letzten Interviews vor seinem Tod 2023 noch einmal oder zum wiederholten Mal in seiner Karriere gefordert hat, dass die französische Atomabschreckung, also die Force de Frappe, die französische Atombombe, dass es Gespräche geben muss darüber, wie diese europäisiert werden könne und dass Deutschland auch dafür zahlen solle für so eine Aufrüstung. Also Schäuble, der Politiker, der sich immer skeptisch gegenüber einer tieferen fiskalischen Integration Europas gezeigt hat, hat im Bereich der Verteidigung immer eine große Ausnahme gemacht. Und hier wird auch der Litmus-Test dann für einen Kanzler Friedrich Merz sein.
Und just an diesem Tag, an dem Dienstag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, kann man auch in den Medien lesen. Ich glaube, der Telegraph war die erste Zeitung oder die Ursprungsquelle für diese Geschichte, dass Macron angeblich das auch angeboten habe, dass Berater darüber gesprochen haben, französische Nuklearbomber in Deutschland zu stationieren. Da sind wir ganz, ganz, ganz am Anfang einer solchen Debatte, aber es scheint auch hier Bewegung zu geben.
Ja, also Macron hat das mehrmals schon vorgeschlagen, dass man mal einen Dialog beginnen könnte, um das zu besprechen, oder? Das gibt viele schwierige Fragen bei diesem Thema, aber dass man das mal anfangen kann zu überlegen, wie das denn sein könnte oder wie das aussehen könnte. Und Merkel hat nie auf das Angebot eines Dialogs reagiert, Scholz hat es auch nicht. Und Merz hatte damals Scholz vorgeworfen, dass er nicht diesen Dialog eben mit Scholz beginnt. Also das wird Merz tun. Also es gibt ganz viele Kritikpunkte auch von Merz, die man aus verschiedener Perspektive haben kann, aber bei den großen geopolitischen Fragen ist schon ähnlich wie bei Macron erstaunlich, wie weitsichtig oft Merz war. Also er lehnte immer die Nord Stream 2 ab, die zweite Gaspipeline zu Russland. Schäuble tat das ebenfalls. Er sagt, es braucht eine Diskussion zu einem nuklearen Schutzschirm. Das sagte Merz schon immer, Schäuble auch. Er sagte, man muss davon ausgehen, dass Trump gewählt wird, schon im Frühling 2024. Er hat schon eine geopolitische Analysefähigkeit, die treffsicherer ist als jene eines Olaf Scholz oder einer Angela Merkels.
Schauen wir nochmal auf die Möglichkeiten einer vertieften deutsch-französischen Kooperation. Du hast gerade schon gesagt, dass sich Friedrich Merz genauso wie Emmanuel Macron auch als Akteure der Geschichte verstehen. Dazu passt ja, dass auf Merz Schreibtisch ein Bild von de Gaulle und Konrad Adenauer in der Kathedrale von Reims steht. Also das Symbol der Aussöhnung beider Länder. Friedrich Merz auch im Westen der Republik, in Nordrhein-Westfalen groß geworden, in Westfalen. Also diese Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, das kann man schon unterstellen, liegt diesem Politiker sehr am Herzen. Aber es klingt auch irgendwie nach dieser alten deutsch-französischen Freundschaft im Sinne von Helmut Kohl. Könntest du dir vorstellen, dass Merz dieser Stand aktuell zunehmend erschöpften Kooperation, die sich dann irgendwie gerne feiert, symbolische Anlässe gerne mitnimmt, aber im Alltag irgendwie vor allem Konflikte produziert und von Konflikten gelähmt ist, dass die beiden es schaffen, dieser Kooperation wieder neuen Schwung zu verleihen?
Ja, ich glaube, es ist noch interessant, was du gesagt hast. Eben Merz ist ein Westfale, Scholz war ein Norddeutscher, Angela Merkel war aus Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt schon so eine geografische Nähe zu Merz. Merz sagt auch immer, Frankreich, das sei eine Herzensangelegenheit für ihn. Er sagt, das stehe für ihn im Zentrum. Er sei dort oft gewesen, auf Fahrradtouren mit Freunden. Er untermalt auch sozusagen diese Beziehung zu Frankreich mit persönlichen Erfahrungen, Emotionen, Schüleraustauschen etc. Ich glaube, das ist richtig. Er ist aber auch nicht nur auf Frankreich fokalisiert. Er hat kapiert, dass Polen eine sehr wichtige Rolle spielt. Er sagte, an seinem ersten Tag als Kanzler würde er nach Warschau und Paris reisen, also nicht nur nach Paris. Und das macht er wirklich systematisch. Er redet immer von Frankreich und Polen. Und das ist auch wieder ein Unterschied zu Scholz und Merkel, die oft Polen übergangen sind, systematisch in ihrer Politik und auch bis zuletzt in den letzten Jahren wo man sich als Beobachter immer fragen musste, wie kann das sein, dass man heute noch Polen übergeht, obwohl das ja sowieso schon immer ein historischer Kapitalfehler war, das zu tun, also aber heute noch umso mehr. Dort ist Merz, obwohl er 69 ist und eben, wie du auch sagtest, für viele von uns wirkt eigentlich wie ein Politiker aus einer anderen Zeit, aus diesen 90er und 2000er Jahren, als wir alle Friedrich Merz zum ersten Mal begegnet sind, sozusagen auf den Fernsehscheiben der Bundesrepublik, ist er, was die Geopolitik anbelangt, eigentlich ja richtig in der heutigen Zeit angekommen und nicht in einer alten zurückgeblieben.
Jetzt sagst du, Merz hat diese Hinwendung auch nach Polen, ist ihm sehr wichtig, eben durch den mutmaßlichen Antrittsbesuch eben in Paris und Warschau. Nun präsentiert sich Friedrich Merz aber nicht nur frankophil, das konnte man in den vergangenen Jahren sehen, sondern er ist von der Tradition her und das auch seit Jahrzehnten durch und durch auch Transatlantiker. War viele Jahre Vorsitzender der Atlantikbrücke zum Beispiel. Nun sagt also dieser Friedrich Merz, du hast es gerade schon am Anfang dieser Podcast-Folge gesagt, diese Berliner Runde, das war ein durchaus überraschendes Statement, das Friedrich Merz da am Wahlabend in der Elefantenrunde vorgetragen hat. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns das mal in einer etwas längeren Version an.
Und für mich wird absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist. Ich bin sehr gespannt, wie wir auf den NATO-Gipfel Ende Juni zusteuern, ob wir dann überhaupt noch über die NATO in ihrer gegenwärtigen Verfassung sprechen oder ob wir hier nicht sehr viel schneller eigenständige europäische Verteidigungsfähigkeit herstellen müssen. Also das hat für mich absolute Priorität und ich mache mir überhaupt keine Illusionen über das, was da aus Amerika stattfindet. Schauen Sie bis in die jüngsten Tage hinein, was da von einem Herrn Elon Musk an Interventionen in den deutschen Wahlkampf stattgefunden hat. Das ist ein einmaliger Vorgang. Also die Interventionen aus Washington, die waren nicht weniger dramatisch und drastisch und letztendlich unverschämt, wie die Interventionen, die wir aus Moskau gesehen haben. So, wir stehen hier von zwei Seiten so massiv unter Druck, dass meine absolute Priorität jetzt wirklich ist, Einigkeit in Europa herzustellen.
So, das war zweieinhalb Stunden nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend im deutschen Fernsehen. Das sind Worte, Josef, muss man sagen, die man von einem angehenden deutschen Kanzler so noch nicht gehört hat. Könntest du dir vorstellen, dass Donald Trump im Weißen Haus mit seiner Agenda, ja, die deutsch-französische Kooperation jetzt nochmal so stark befeuert, auf eine neue Stufe hieft, die bislang ja allenfalls in den Thinktanks vorgedacht wurde? Oder wie würdest du diese Worte von Friedrich Merz am Wahlabend aus Pariser Perspektive analysieren?
Ja, vielleicht geht irgendwann mal Donald Trump als der größte Befeuerer der europäischen Einigung seit irgendwie Bill Clinton oder noch später zurück in die Geschichtsbücher. Das ist in der Tat möglich. Die Frage ist, so etwas haben wir noch nie gehört. Falls die Taten folgen, wäre es jetzt richtig eine Zeitenwende. Es wäre keine Viertelzeitenwende, sondern es wäre wirklich eine Zeitenwende und nicht nur in den Worten, sondern in der geopolitischen und strategischen Ausrichtung der Bundesrepublik. Wir haben schon mal von solchen ähnlichen Zeitenwenden geredet. Es gab eine berühmte Rede von Angela Merkel nach Donald Trumps erster Wahl in einem Bierzelt, als sie gesagt hat, Europa müsse sein Schicksal nun selber in die Hand nehmen. Es ist nichts gefolgt. Dann gab es Olaf Scholz und seine Zeitenwende-Rede. Es ist auf europäischer Ebene sehr wenig passiert. Man könnte sogar sagen, dass Scholz vielleicht sogar noch die Abhängigkeit gegenüber den USA noch verstärkt hat. Und ich glaube, was bei Merz nun anders ist, ist, dass er kapiert hat, dass Trump und auch zukünftige republikanische Administrationen nicht mehr wirklich in einem transaktionalen Verhältnis zu Europa sind. Also es geht nicht nur darum, jetzt einfach ein bisschen mehr Geld den Amerikanern zu geben oder mehr amerikanische Rüstungsgüter zu kaufen, sondern Trump sieht eigentlich die Pax Americana global auf dem Rückzug. Er will Amerikas Imperium ausweiten in seiner eigenen westlichen Hemisphäre, in Grönland, in Panama, sogar vielleicht Kanada, who knows. Also dort in seinem eigenen Hinterhof will er der alleinige Herrscher sein und dort scheint ihm auch zu einem gewissen Stück so internationales Recht und Souveränität und Demokratie eigentlich egal zu sein. Umgekehrt aber ist er bereit, sehr wahrscheinlich anderen Ländern wie China eben auch das Vorrecht in ihren Hinterhöfen zuzusprechen. Zum Beispiel bei Taiwan angefragt, würde er Taiwan beim chinesischen Angriff verteidigen, sagt er, ja, die sind tausende von Kilometern entfernt und nur ein paar hundert Kilometer von der chinesischen Küste. Und das Gleiche sehen wir jetzt in der Ukraine, dass er offensichtlich bereit ist, dass sozusagen die Ukraine einen Teil der Ukraine zu opfern und anerkennt, dass das Teil des russischen Sicherheitsperimeters ist, der auf irgendeine Art und Weise legitim sei. Und das Ding ist, wenn das sozusagen die Sicht ist von Trump und auch die Sicht ist von J.D. Vance, der in München gesprochen hat und ja eigentlich die Zukunft der Republikanischen Partei darstellt, dieser Mensch wird sehr wahrscheinlich der Kandidat der Republikaner sein in 4 Jahren, wenn Trump nicht noch einmal antreten darf. Dann reicht mehr Geld nicht, weil J.D. Vance sagt ja selber auch, das Geld, es geht nicht nur ums Geld, sondern er sagt erstens, hey, ihr Europäer müsst selber diese Rüstungsgüter herstellen und euch selber verteidigen, weil wir können es nicht. Wir müssen uns auf uns selber konzentrieren. Wir sind jetzt schon am Limit. Und da sagt auch, eine Verteidigung Europas bindet er sozusagen nicht an Geldtransaktionen, sondern an Werte, also an inhaltliche Politikkonzessionen, sei es jetzt irgendwie, dass die EU ihre Tech-Regulierung zurückfährt. Oder sei es, dass die EU einen anderen Begriff von Meinungsfreiheit praktiziert. Und das bedeutet ja wirklich, dass Europa wirklich ganz konkret in ihrer Souveränität nicht nur verteidigungspolitisch beeinträchtigt ist, sondern auch inhaltlich, wie sie ihre Gesellschaft, wie sie ihr Zusammenleben kreieren will. Und drum glaube ich auch diese Abkehr, weil natürlich alle anderen sehen das auch. Und alle anderen wissen jetzt auch, dass diese amerikanische Sicherheitsgarantie nicht mehr wirklich so glaubhaft ist, in kürzerer bis mittlerer Frist. Auch wenn man mehr Geld nach Washington schickt. Und das heißt, man kann es nur selber machen.
Wenn wir aber dann in Europa vor diesem Epochenbruch, glaube ich, hat Friedrich Merz gesagt in einer außenpolitischen Grundsatzrede vor der Bundesakademie für Sicherheit oder Zeitenwende, egal wie man es jetzt definiert. Im Grunde stellt sich natürlich dann auf jeden Fall die Frage, wie so etwas in Europa, in einer Europäischen Union mit so vielen Staaten umgesetzt werden kann. Also stellt sich die Frage nach Führung in Europa. Und dazu passt auch die erste Pressekonferenz von Friedrich Merz nach der Wahl, am Montag abgehalten, Montagmittag, und in der er vom Selbstverständnis, muss man sagen, fast schon als Kanzler aufgetreten ist und auch außenpolitische Punkte markiert hat. Außenpolitiker tatsächlich ja mindestens ein Drittel dieser Pressekonferenz ausgemacht. Und hören wir auch da nochmal rein.
Aber ich bleibe dabei zu hoffen, dass es uns gelingt, das transatlantische Verhältnis aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, es liegt in unserem gegenseitigen Interesse. Wenn es zerstört werden sollte, wird es nicht nur zum Schaden von Europa sein, es wird auch zum Schaden von Amerika sein. Deswegen hoffe ich und werde viel tun, werde alles tun, was ich tun kann, um das gute transatlantische Verhältnis, das ich kennengelernt habe, zu erhalten. Das setzt allerdings voraus, dass wir uns auf der europäischen Ebene einig sind. Ich habe deswegen gestern Abend auch noch ein längeres Telefonat mit Emmanuel Macron gehabt. Er war schon auf dem Weg nach Washington. Wir haben über die Themen gesprochen, die er mit dem amerikanischen Präsidenten besprechen will. Und ich habe eine vollkommene Übereinstimmung festgestellt zwischen dem, was er vortragen will und was ich auch in der Sache denke.
Josef, völlige Übereinstimmung, sagt Friedrich Merz, hört sich gut an, muss man sagen. Aber Merz ist aktuell auf dem Papier nur Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag und CDU-Parteivorsitzender. Er will noch Kanzler werden. Macron ist Präsident, verhandelt mit Trump. Wie wird das sein, wenn Merz gewählt ist? Wer übernimmt in diesem Duo die Führungsrolle?
Ich glaube, beide werden ihre Rolle spielen müssen. Es gibt ja ganz vieles, das jetzt zusammenkommen muss. Und jedes Land hat das, was sie beitragen können. Frankreich hat eine relativ stark ausgebaute Armee. Sie haben einen Nuklearschutzschirm, etwas, was die anderen Europäer nicht haben. Großbritannien bringt auch ihre Sachen, ihre Assets mit. Deutschland bringt eine neue politische Führung, politische Legitimität und Finanzkraft mit. Polen bringt mit bereits schon eine große Armee. Also es muss irgendwie alles zusammenkommen. Einer allein kann es nicht richten. Ich würde stark davon ausgehen, dass Macron und Merz wirklich versuchen, so quasi ein eben Adenauer-De Gaulle-mäßiges Vertrauensverhältnis persönlich auch so zu kreieren. Das sind ja auch beides eher so eigentlich so Persönlichkeitsmenschen und so eine Männerfreundschaft irgendwie zu zelebrieren mit Loyalitäten und sich gegenseitigen Erweiterungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Macron ist ja auch nicht mehr der Präsident, der sich eben neu auf der Bühne behaupten muss. Also er hat auch gelernt, mittlerweile manchmal einen Schritt zurückzustehen, auch mal den Bückling zu machen, wenn es sein muss. Jetzt ging er nach Washington und zu Trump und charmierte Trump, widersprach ihm gleichzeitig aber charmierte ihn trotzdem. Und sagte immer, wie toll Trump sei und so weiter und so fort. Er macht das alles, also er hat das auch gelernt. In dem Sinn, glaube ich, dieses Verhältnis könnte schon gut funktionieren. Und dann kommt dann irgendwann auch der Moment, sehr wahrscheinlich, wo Merz dann wieder die Führung übernimmt, weil 2027 ist Macron ja weg, es gibt kein drittes Mandat in Frankreich. Also so viel Zeit bleibt ihm gar nicht. Den bleibt im Prinzip jetzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre, wo sie wirklich was machen können, wo beide Staaten handlungsfähig sind. Ich würde sagen, so ab dem Spätherbst 2026, Ende 2026 ist Frankreich total im Präsidentschaftswahlkampf, dann wird es schwieriger.
Handlungsfähigkeit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Deutschland ist jetzt wegen der aktuellen Minderheitsregierung und wegen des Wahlkampfes zuletzt Wochen, monatelang ausgefallen. Aber der französische Präsident, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, ist innenpolitisch ebenfalls schwer angeschlagen, hat keine Mehrheit im Parlament, schleppt sich so ein bisschen durch seine zweite Amtszeit. Wäre Macron machtpolitisch überhaupt in der Lage, weitgehende Initiativen aus Deutschland aufzunehmen?
Ich glaube schon. Wenn es um Verteidigung geht, dann gibt es in Frankreich eigentlich eine Tradition, dass das außerhalb der politischen Ränkespiele der Parteien abläuft. Also eben das Verteidigungsbudget, das wird eigentlich immer auch, wird dann Kompromiss gesucht über die Regierungskoalition hinweg. Gibt es jetzt einen großen Wurf in Europa, einen europäischen Verteidigungsfonds zum Beispiel zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie, dann gibt es sicher Unterstützung davon. Selbst Deutschland wäre ja auch Frankreich einer der größten Profiteure einer solchen Politik. Ist ja interessant sozusagen, dass wir zum ersten Mal ein Fonds, in dem wirklich die Kernländer selber am meisten profitieren davon, nicht wie in der Vergangenheit. Nachher die Frage sozusagen von politischer Souveränität abgeben über gewisse verteidigungspolitische Entscheidungen, das ist viel heikler, aber das ist immer heikel. Und da wird man irgendwelche kreative Kompromisse finden müssen. Es ist ja auch so, jetzt zum Beispiel im Rahmen der NATO und des nuklearen Schutzschirms, den Amerika zur Verfügung stellt, ja, dass Amerika ja auch nicht die Kontrolle über die Atomwaffen total abgegeben hat, sondern eigentlich schlussendlich in letzter Instanz immer noch am Drücker bleibt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist eben wirklich, dass die europäischen Länder aufgrund ihrer geografischen Lage wirklich sehr oft sehr gleiche Interessen haben. Und wenn Trump sagt, hey, ich verstehe schon Russland, Ukraine, aber wir haben den Atlantik dazwischen, dann hat er einfach recht, oder? Also es gibt dieses Sprichwort Geography is Destiny, also Geografie ist Schicksal, das wird Napoleon zugeschrieben, who knows, ob das wirklich gesagt hat, aber das stimmt halt einfach. Und drum ist ja auch in letzter Instanz eine europäische Abschreckungsfähigkeit glaubhafter, weil sie halt wirklich im Interesse aller ist. Und abgesehen von Werten und von allem anderen, was uns zusammenhalten kann, ist halt Interesse immer das stärkste Bindeglied. Und auch das, dass die Gegner ernst nehmen und das dann auch wirklich funktioniert.
Und Frankreich ist vital davon abhängig vom Wohlergehen Deutschlands. Also von daher wäre
Ich habe über Weihnachten habe ich ein Buch von Honoré de Balzac gelesen, heißt Les Illusions Perdues, also die verlorenen Illusionen. Und er beschreibt in diesem Buch, das ist eine kleine Anekdote, aber ich finde, es zeigt sehr gut den Punkt zum Interesse. Er beschreibt in dem Buch, wie sich die französische Bourgeoisie entwickelt im 19. Jahrhundert, als der Kapitalismus ausgreift. Und er sagt dann eigentlich, diese Bourgeoisie beschreibt sich selber immer als eine Wertegemeinschaft, eine Gemeinschaft von Konventionen und Praxen und Werten. Aber er sagt, das sei total falsch, das sei eine große Illusion. Das Einzige, was diese Bourgeoisie zusammenhält, ist das Geld, das Interesse. Und das ist eben wirklich der Punkt. Das ist das, auf das wir uns wirklich verlassen können. Und das ist auch, was eine Abschreckungswirkung hat jetzt zwischen den Europäern, weil Russland muss ja abgeschreckt werden. Russland muss sehen, dass wir zurückschlagen können. Und das, vor dem, das glaubt sie nur, wenn sie denkt, dass es auch wirklich im Interesse der anderen wäre.
Ich will trotzdem noch mal ein bisschen nachbohren bei deiner vorletzten Antwort. Du sagst, der Präsident Emmanuel Macron ist außenpolitisch handlungsfähig. Da gibt es parteiübergreifend einen Konsens. Aber es gibt da so ein bisschen Wasser im Wein. Macron hat sich immer als Freund der Deutschen definiert. Im Wahlkampf, aber auch in seiner ersten und zweiten Amtszeit, hat sehr viel Energie darauf verwendet, das Verhältnis zu Berlin zu verbessern. Aber die aktuell starken oder aufstrebenden politischen Kräfte in Frankreich, das Rassemblement National und La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, sind beide eher deutschlandkritisch, deutschlandfeindlich. Ich weiß nicht genau, wie stark man das definieren möchte. Wie beeinflusst das Macrons Spielraum in deutsch-französischen Angelegenheiten? Ist das egal, dass Marine Le Pen da permanent querschießen kann?
Also, es gibt diese Deutschlandfeindlichkeit, sie war schon viel ausgeprägter, etwa vor 10 Jahren, als sie heute ist. Also vor 10 Jahren, als es Frankreich wirtschaftlich schlechter ging, als es die ganze Debatte gab über die europäischen Konsequenzen der schröderischen Agenda 2010-Politik, wurde Deutschland in Frankreich oft als schlechter europäischer Nachbar gesehen, auch im Kontext der Euro-Krise. Das ist ein bisschen verschwunden, aber es gibt eine latente deutschkritische Haltung oder eine latente Deutschfeindlichkeit, man kann es manchmal schon auch so sagen, in Teilen der französischen Bevölkerung und des politischen Establishments, auch in zentristischen Parteien, nicht nur in Linksaußen und Rechtsaußen. Das Ding ist, im Parlament hat Linksaußen, France Insoumise und Rechtsaußen keine Mehrheit. Und wenn ich sage, sozusagen, es gibt jetzt 1,5 Jahre, wo Paris und Berlin wirklich vorwärts machen können, dann ist es eben genau, weil in 2 Jahren die Präsidentschaftswahl ist. Also bis dann, glaube ich, kann man große Deals machen, in denen aber auch alle Länder natürlich auch ihre kleinen Interessen vertreten werden. Und dann nachher wird es schwierig, weil nachher kommt man in die französische Präsidentschaftswahl. Es wird eine sehr offene Wahl, sehr wahrscheinlich, mit einer realen Möglichkeit, dass Marine Le Pen auch gewinnt. Also zum ersten Mal, denke ich, liegt das überhaupt im Bereich des Möglichen, dann womöglich 2027, falls sie antreten darf. Und dann so ein halbes Jahr vorher wird da nichts laufen, auch weil Merz sich dann nicht binden will vor einer Wahl mit ungewissem Ausgang. Also das heißt, man muss jetzt halt so Nägel mit Köpfen machen in diesem Jahr und Fakten schaffen, egal wer dann nachher gewählt wird 2027.
Und bei diesem Nägel mit Köpfen machen, da siehst du vor allem das Thema Verteidigungsfähigkeit, Verteidigung gegen Russland. Das ist jetzt aus deiner Sicht das Thema, wo beide liefern müssen? Oder siehst du noch andere Themen? Stichwort Migration zum Beispiel.
Also eben Verteidigung, weil es einfach so dringend ist. Vieles passiert ja jetzt in den nächsten Monaten. Dann Wirtschaft, das wird für Deutschland dringend. Dann gibt es die Frage der Energie. Bill Merz hat sich auch gesagt, dass er sich vorstellen könnte, in französische Atomkraftwerke zu investieren, um die Energiepreise in Deutschland senken zu können. Also Energie wird sicher auch als deutsch-französisches Thema aufkommen. Dann wird das Thema Migration auch aufkommen. Zum Beispiel Merz hat ja gesagt, dass er eigentlich Grenzkontrollen will, permanent.
Ist das eigentlich für die Franzosen so problematisch? Ich erinnere mich daran, 2017 war ich an der französisch-italienischen Grenze in Menton unten am Mittelmeer. Und da wurde 2017, und ich glaube, das hat sich seitdem auch nicht geändert, permanent kontrolliert. Also von daher, diese Grenzkontrollen, also vielleicht mit Ausnahme in der Corona-Pandemie, wo das tatsächlich ja regional für ziemlichen Stress zwischen Deutschland und Frankreich gesorgt hat. Aber diese Grenzkontrollen sind jetzt kein großes Problem für Frankreich, wenn Merz sagt, ich verschärfe meine Migrationspolitik.
Ja, ich glaube auch, dort werden sie einen Deal finden irgendwie. Also du hattest angetönt, wirklich in der Pandemie hatte das für sehr viel Unmut gesorgt, dass damals Jens Spahn als Gesundheitsminister entschieden hatte, die Grenzen zu schließen. Aber das war ja auch eine wirkliche Grenzschließung fast. Wenn es jetzt eben so wie an der französisch-italienischen Grenze ist, sozusagen, dass es Kontrollen gibt, aber keine richtige Grenzschließung, also dass so der Grenzverkehr, der Pendlerverkehr auch stattfinden kann, dann wird sich Frankreich finden. Eben, Frankreich macht das ja selber an der Grenze zu Italien und Migration ist ja auch ein riesenpolitisches Thema in Frankreich geworden. Ich würde sogar eher denken, mit dem Rechtsruck, der so massiv ist in Frankreich, dass eine Regierung ohne Beteiligung der Grünen in Berlin mit einer SPD, die ja auch eher nach rechts rückt im Migrationsthema, dass die sich sogar eher näher sind im Migrationsthema, als es der Fall war zwischen Macron und der Ampel.
Folge 75 von Frankophil über ein mögliches Duo Merz-Macron mit dem Historiker und Politologen Joseph Devecq aus Paris. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Frankreich-Podcast Frankophil ist gegründet worden mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds und des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn. Andreas Noll sagt Danke für Ihr Interesse an unseren Themen aus Frankreich.